Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Am heutigen 17. Jänner begehen die christlichen Kirchen in Österreich den sogenannten Tag des Judentums. An diesem Tag, eingeführt im Jahr 2000 vom Ökumenischen Rat der Kirchen, soll das jüdische Erbe des Christentums, also die jüdischen Wurzeln des Christentums, in den Mittelpunkt gerückt werden. Und natürlich auch das Leid, das Juden durch die Geschichte hindurch immer wieder gerade auch von Christen angetan wurde. In diesem Jahr findet der Gedenktag, der inzwischen eine gewisse Routine angenommen hat, in einem besonderen Licht statt. Er steht nämlich im Licht des Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober des letzten Jahres. Infolge dieses Angriffs flammte plötzlich und in dieser Heftigkeit wohl eher unerwartet, plötzlich an allen möglichen Stellen in der Gesellschaft, in den Gesellschaften Mitteleuropas, Osteuropas, Judenhass neu auf. Das Gespenst des Antisemitismus, das man über viele Jahre hindurch durch eine lebendige Gedenkkultur dachte bändigen zu können, es war plötzlich wieder da. Entfesselt. Mehr als 1200 antisemitische Straftaten sind seither alleine in Deutschland gemeldet worden. Auch in Österreich wurde eine Verdreifachung der Straftaten gemeldet. Über dieses Phänomen des Antisemitismus wollen wir heute reden, und zwar aus speziell christlicher Sicht. Welche Quellen des Antisemitismus gibt es? Welche Verantwortung tragen Theologie und Kirchen? Und was meint Antisemitismus eigentlich? Meine Gesprächspartner dazu sind die Wiener evangelische Kirchenhistorikerin Uta Heil, dann ihr Wiener katholischer Kollege, der Dogmatiker Jan-Heiner Tück und aus Deutschland zugeschaltet, sozusagen als Special Guest diesmal, Rainer Kampling. Er ist emeritierter Professor für biblische Theologie, Neues Testament an der Freien Universität Berlin. Und außerdem, das erwähne ich zusätzlich, um zu verdeutlichen, wie gut er in diese Runde jetzt hineinpasst, war er Mitglied der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz und er ist Koordinator des Forschungsprojekts Christliche Signaturen des zeitgenössischen Antisemitismus. Und er hat im vergangenen Jahr bei der Entwicklung eines Forschungsprojekts zum Thema Antisemitismus an der Uni Graz geholfen. So, genug jetzt der Vorrede. Zunächst würde ich gerne auf die Eskalationen im Kielwasser des 7. Oktober letzten Jahres zu sprechen kommen. Hätten Sie diese neue oder ist es eine alte Form des Antisemitismus in dieser Form eigentlich erwartet?
Also für mich kam die Häufung schon überraschend, dass es klar war, dass das nun auch so gewollt war, inszeniert von der Hamas. Also das war ja nun in allem eine Inszenierung, also auch der Schrecken kann sich inszenieren. Und was mich nun wirklich erschüttert hat, war, dass auch viele Berliner, die seit Jahrzehnten hier leben, auf einmal daran beteiligt sind. Andererseits, wenn man wie ich mache ja nun seit 40 Jahren eigentlich nichts anderes als christlichen Antisemitismus, also die Exegese war immer Pflicht, das andere war mir ja das, was ich wirklich gemacht habe, hat es mich nicht gewundert. Also der Antisemitismus war nicht tot, er hat nur seine noch hässlichere Fratze gezeigt. Also das finde ich persönlich sehr, sehr schrecklich. Und schrecklich finde ich, dass es gerade auch in dieser Stadt Berlin viele Menschen gibt, die hier offensichtlich völlig fremd sind.
Haben Sie beide, Jan-Heiner Tück und Uta Heil, auch also in Wien ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also persönlich in meinem direkten Umfeld nicht, aber es gab ja auch hier schon im Oktober dann Parolen, die an die Wände des Campus der Uni Wien geschmiert wurden mit eindeutiger Ausrichtung, die hier nicht zu wiederholen ist. Und da bin ich auch froh, dass wir darauf reagiert haben und gemeinsam, also unsere beiden Fakultäten gemeinsam, Evangelische Theologische Fakultät, Katholisch-Theologische Fakultät, zusammen mit dem Institut für Islam islamisch-theologische Studien dazu eine Erklärung rausgegeben zu haben, die sowohl auf unseren Homepages und dann auch übernommen auf der Startseite des Rektorats platziert wurde, um da eindeutig sich zu positionieren. Und war meines Erachtens eine sehr eindeutige, klare Positionierung der Uni, die ich auch gut fand in diesem Kontext, so dass hier eigentlich ja entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, die natürlich auch zu bedauern sind. Also wenn man dann hört, dass jüdische Studierende Angst haben, die Lehrveranstaltung an der Universität zu besuchen, weil sie Anfeindungen befürchten und dort eine Sicherheitsüberwachungskamera angebracht wurde, um höheres Maß an Sicherheit zu erzeugen und ein Wachpersonal verschärft wurde, dann stimmt das natürlich schon bedenklich. Ja.
Hat Sie das denn überrascht? Also als Kirchenhistorikerin haben Sie einen anderen Blick, dass Sie sagen, ja eigentlich ist das Gespenst immer da gewesen, wir haben es in den letzten Jahren nur ein bisschen verdrängt, oder guckt man als Kirchenhistorikerin anders auf die Sache?
Nein, überrascht hat es mich von daher nicht. Also wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, dann muss man ja sagen, dass jede kriegerische Auseinandersetzung oder Kriege mit Hamas oder in den Libanon vorher immer schon jeweils entsprechende Reaktionen provoziert hat. Wenn man natürlich in die längere Vergangenheit zurückschaut, ist der Antisemitismus ein Geschwür, was nicht klein zu kriegen ist, offenbar. Und Herr Kampling hat eben schon die Brunnenvergiftung angesprochen, ein altes Narrativ, was dann ja seit dem Hochmittelalter im Kontext der Pestepidemie ausgebaut wurde und den Juden vorgeworfen und wurde und seitdem grassiert. Und das ist ja schon auch in Bezug jetzt nicht auf diesen Krieg, sondern in Bezug auf Wasserversorgung im Gaza allgemein auch schon aktualisiert worden. Oder wenn man jetzt das andere Narrativ hört, dass in Bezug auf die kriegerischen Auseinandersetzungen ständig in erster Linie betont wird, dass Israel die Kinder im Gazastreifen ermorde. So ist das natürlich auch, abgesehen davon, dass man natürlich hoch emotional argumentiert und entsprechende Reaktionen provozieren will, ist das auch ein sehr alter Vorwurf, der an die alte Ritualmordlegende anknüpft und die wieder aktualisiert. Also die Ritualmordlegende, dass die Juden angeblich christliche Kinder ermorden würden, was dann wieder noch frühere antike Wurzeln hat durch im Tempel gemästete Menschen, die dann für Opferrituale genutzt wurden. Also das ist offenbar ein Narrativ, was dann in unterschiedlichen Gewande sich immer wieder aktualisieren lässt. Und so hat mich das dann auch nicht überrascht, dass hier ständig die Kinder vorgeschoben werden. Natürlich sind die Gräuel und das Elend im Gazastreifen zu kritisieren oder zu bemängeln und den Menschen geht es nicht gut. Das ist natürlich nicht in Frage zu stellen, aber die einseitige Beschreibung dieses Elends und die Seite des Leides, was Israel erlitten hat durch die Angriffe der Hamas, die fällt dann immer ganz unter den Tisch und wird gar nicht erwähnt. Also mich hat überrascht schon, also nach dem 7. Oktober, wie schnell eben in den Hintergrund getreten ist, die Gräuel der Hamas, die ignoriert werden oder sogar geleugnet werden, wie sehr dann der Kampf und das Abschlachten als Befreiungskampf stilisiert wurde und die Geiselnahme in den Hintergrund gerät und gar nicht mehr vorkommt und wie sehr hier mit zweierlei Maß gemessen wird, was man ja jetzt hier wieder bei dem Prozess vor dem Strafgerichtshof erkennen kann. Wie schnell dieses Narrativ nach dem 7. Oktober, wo man erst entsetzt war über die Gräuel, kippt und das dann wieder ins Hintertreffen gerät. Und dann kommen die alten Narrative, die wir seit der Antike und seit Mittelalter kennen, in neuem Aufguss hier wieder in den Vordergrund. Mhm.
Ja, ich habe den 7. Oktober schon wirklich als Eskalation erlebt, also ein Datum, das auch zu einer Allianz verschiedener Formen von Antisemitismus geführt hat. Rechts, links, ist islamistisch motiviert, alte kirchlich-traditionalistische Motive, die da irgendwie zusammengekommen sind. Dennoch seit ich in Wien bin, hat es immer wieder auch solche Vorfälle gegeben. Ich erinnere nur an diese Ausstellung der Holocaust-Fotografien an der Ringstraße, die nachts feige mit ganz üblen Beschmierungen quasi lediert worden sind. Also es gibt einen Bodensatz eines vielgestaltigen Antisemitismus, der jetzt quasi den 7. Oktober zum Anlass quasi genommen hat, die Hässlichkeit der Fratze nochmal deutlich zu zeigen. Mich hat auch irritiert, wie die eigene Kirche, also die Vatikanische Friedensdiplomatie, zunächst reagiert hat. Sie hat beide Seiten zur Mäßigung und zur Pazifizierung aufgerufen, ohne den Namen des Aggressors klar und deutlich zu benennen. Und meines Erachtens zeigt sich hier auch eine Grenze der bisherigen vatikanischen Friedensdiplomatie, also neutral zu bleiben. Kann man angesichts eines solch barbarischen Massakers wirklich neutral sein? Ist das nicht gewissermaßen auch eine Form mangelnder Empathie, so dass man dann auch die Autorität verliert, quasi die Politik in Israel auch zu einer Mäßigung quasi der jetzt erforderlichen Selbstverteidigung anzumahnen. Also ein komplexes Feld, was in den Medien auch differenziert besprochen worden ist. Ich will das nur antippen.
Aber vielleicht, Herr Kampling, wäre das nicht schlecht, wenn wir jetzt einmal ganz kurz genereller werden und versuchen irgendwie zu definieren, was meinen wir denn, wenn wir Antisemitismus sagen?
Zunächst einmal ist Antisemitismus ja ein Kunstprodukt. Es ist ein politischer Begriff, der nicht etwas beschreiben wollte, sondern etwas durchsetzen wollte, nämlich den Antisemitismus. Theologen und Historiker haben in nicht geringem Maße im 19. Jahrhundert dazu beigetragen, dass er so schnell überhaupt wissenschaftlich etabliert wurde. Insbesondere so schöne Aufsätze wie Paulus, der erste Antisemit. Da war man dann auch noch stolz, wie modern man war. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Frage. Heute benutzen wir den Begriff als, jetzt muss ich leider auf, ja, als Schirmbegriff, als Umbrella-Term. Die Ausdifferenzierung des Antisemitismus, Kollege Zück hat das schon angedeutet, das haben wir allerdings häufiger, dass auch verschiedene Gruppen ganz bestimmte Elemente auf einmal sich einigen können. Man denke an den preußischen Junker, der mit einigen Sozialisten durchaus einig war, dass es jüdisches Großkapital gab. Also wir haben ganz verschiedene Elemente. Wir haben ein archaisch anmutenden christlichen Antisemitismus, den ich allerdings für viel lebendiger halte, als viele das möchten. Wir haben dann ein immer noch, das ist jetzt fast auch archaisch, Finanzantisemitismus. Und wir haben dann etwas, was tatsächlich sehr merkwürdig ist, eine Spielart des christlichen Antisemitismus bei Nichtchristen. Das haben Umfragen ergeben in Polen und Ungarn, dass nämlich auch kirchlich Nichtgebundene einen der größten Vorwürfe gegen die Juden, die Tötung Jesu, halten. Also man könnte ja nun sagen, denen kann es ja nun nicht gleichgültig sein. Also zunächst einmal kommt man im Sinne von Johannes Heil aus von Heidelberg, von der Jüdischen Hochschule, sehr gut mit dem Begriff Judenfeindschaft erst einmal hin, der sich in verschiedenen Formen äußern kann.
Und was jetzt zuletzt diskutiert wurde im Zuge des jetzigen aufflammenden Antisemitismus, gibt es ja auch diese Spielart des im Fahrwasser des Antikolonialismus sich zeigenden woken Antisemitismus, kann man sagen. Ist das eine ganz neue Spielart oder ist das für Sie nicht ernst zu nehmen?
Also das fängt interessanterweise, hängt wohl damit zusammen, dass der Begriff Imperialismus Geburtsnähe zum Begriff Antisemitismus aufweist. und dass wir gerade in bestimmten Ländern, die kolonial ausgebeutet, unterdrückt und ermordet wurden, eine enge Verbindung haben. Tatsächlich ist es so, dass die postkoloniale Theorie sich ja nicht um Tatsächlichkeiten schert, weil sonst müsste man überlegen, dass 50% der israelischen Bevölkerung also nicht mehr Aschkenas sind, sondern sephardisch. Also mit alles andere als das, was behauptet wird, dass Juden immer weiß seien. Aber das ist gleichgültig. Es ist einfach so, und das sehen wir jetzt in Südafrika. Israel wird als Prototyp des weißen Imperialismus gesehen. Und dieses führt dann zu dieser Solidarisierung, die wir übrigens auch nur haben, wenn es um Israel geht. Also das Abschwachten von Palästinensern in Jordanien hat nun nicht die gleiche Wirkung gehabt oder die Entrechtung von Palästinensern in den Golfstaaten.
Ich sehe hier auch eine gewisse Differenz zwischen der neuen politischen Theologie und den Spielarten der Befreiungstheologie. Also die neue politische Theologie, die immer quasi bemüht war, also die anamnetische Solidarität mit den jüdischen Opfern hochzuhalten und da quasi jede Form eines aufflackernden Antisemitismus direkt auch öffentlich zu bekämpfen, während die Befreiungstheologie eine Tendenz dazu hat, quasi jetzt auch die Palästinenser im Gazastreifen als unterdrückte Bevölkerung wahrzunehmen. Und da gibt's ja auch de facto ein Problem. Und eher jetzt dazu neigt, quasi diese Attacke der Hamas entschuldigend, abmildernd zu behandeln. Das ist quasi der Aufstand einer unterdrückten Minorität gegen eine sie bedrückende Majorität. Also man hat da größeres Verständnis für. Das finde ich auch befremdlich. Und mir scheint fast, dass Papst Franziskus, der ja auch quasi diese lateinamerikanische, etwas befreiungstheologisch geprägte Sozialisation hat, dass das auch ein Grund dafür ist, warum er die barbarischen Attacken der Hamas nicht sofort klar und deutlich verurteilt hat. Das ist natürlich jetzt eine Spekulation oder ein Interpretationsversuch, aber hier gibt es, denke ich, eine gewisse Spannung, weil ansonsten ja die neue politische Theologie und die Befreiungstheologie oft in einem Atemzug als vergleichbare kontextuelle Theologien genannt werden. Aber im Blick auf das Judentum gibt es doch unterschiedliche Sensibilitäten, wie mir scheint.
Ja, also hier scheint mir auch eine Kongruenz zum sogenannten linken Antisemitismus deswegen vorzulegen, wo wir auch, man kann sagen, eine Art Grundhaltung erkennen, dass Unterdrückte per se Recht haben, weil sie unterdrückt sind und deswegen auch nicht zu kritisieren sind. Und Unterdrückte sind daher auch nicht im eigentlichen Sinne Täter. Also ist die Hamas nicht ein Täter, sondern reagiert nur. Und so kommt man halt dahin, das als Befreiungskampf einzukleiden. Und das ist aber auch ja kein neues Narrativ. Und wenn man mal jemanden bemüht, die da auch ganz stark in die Richtung argumentiert hat, zum Beispiel Judith Butler, die ja auch in dieser Richtung auch publiziert hat und auch in letzter Zeit noch viel diskutiert und zitiert wurde, die schon vor mehr als 10 Jahren die Hamas und die Hezbollah als Teil eines linken globalen Widerstands sozusagen thematisiert hat. Also das ist nicht erst jetzt mit Oktober 23 aufgepoppt, nur dieser Krieg hat, also diese Terrorattacke und der Krieg hat jetzt das natürlich nochmal verstärkt, dieses Narrativ. Ja.
Sie haben auf die Narrative eben schon hingewiesen, die aktualisierbar sind oder aktualisiert wurden, also ganz alte Narrative. Wie passt denn das zusammen, wenn eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung in Deutschland bei den evangelischen und katholischen Kirche attestiert, dass eigentlich der Traditionsabbruch, quasi der Abbruch der Narrative oder der Verstehbarkeit von Narrativen massiv groß ist? Wie kann das sein, dass diese Narrative, die so alt sind, immer wieder aktualisiert werden und auf der anderen Seite offenbar ein Abbruch stattfindet von Erzählungen? Wie passt das zusammen?
Lustiger hat mal gesagt, der kirchliche Antijudaismus, da geht's um die Bestreitung des Erbes, ja, während der aufklärerische Antisemitismus eigentlich ein Antitheismus ist, ja. Also die Universalität der Vernunft stellt in Frage, dass es so etwas wie Erwählung gibt. Die Konkretion der Geschichte ist hier der Anstoß. Wir wollen universal sein. Und eine dritte Stufe wäre dann gewissermaßen der rassistische Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, der dann in einen eliminatorischen Antisemitismus bei der Hitlerreihe geführt hat. Das scheint mir, auch wenn es natürlich quasi Überschneidungen gibt, nochmal hilfreich zu sein, quasi diese Überbietungsfiguren, die es im Christentum gibt, die das Judentum abwerten als obsolete heilsgeschichtliche Vorstufe und so weiter, dass hier quasi der Streit um das Erbe zentral ist, während es Formen eines aufgeklärten Antisemitismus gibt, der quasi den erwählenden Gott und damit auch das erwählte Volk in Frage stellt und auf den Universalismus als Ebene verweist. George Steiner hat das mal zum Anlass genommen, zu fragen, woher kommt das überhaupt? Und er hat gesagt, es gibt Kränkungen, Zumutungen, die der mosaische Monotheismus allen eigentlich zufügt, vor allem auch den Paganen, den Nichtgläubigen. Er hält das Gottesgedenken wach und damit die Abkehr von allen Idolen. Er hält zweitens den Dekalog wach, also ethische Weisungen, die den Trieben und Instinkten quasi entgegenstehen, und hat damit eine Domestizierung. Und er geht noch weiter und sagt, drittens gibt es quasi auch den Marxismus, der jüdischen Ursprungs ist, der die Idee der sozialen Gerechtigkeit wachhält, was auch eine politische Provokation dergestalt ist, dass alle asymmetrischen Ausbeutungsformen hier quasi konterkariert und angefragt werden. Das sind jetzt natürlich nur mal Versuche, grob in dieses komplexe Feld ein paar Unterscheidungen einzuziehen.
Die jetzt vielleicht von der Kirchenhistorikerin wieder zertrümmert werden. Mal schauen, oder rausgezogen werden.
Ja, auf geht's.
Nein, also diese bleibende, eher theologische Infragestellung kann ich gut so stehen lassen. Man muss aber auch ergänzen natürlich, dass diese Sammlung an Vorwürfen gegen das Judentum auch ohne christlichen Glauben funktionieren. Ja, also auch wenn man am Anfang sich der Streit konkretisiert über die Auslegung des Alten Testaments und ist Jesus Christus nun der erwartete Messias oder nicht und wie sind gewisse prophetische Passagen aus Jesaja-Buch und so auf Christus zu beziehen oder eben nicht. Da geht es natürlich um die Auslegung des Alten Testaments, und das ist die bleibende Infragestellung fürs Christentum, ob sie auf der richtigen Seite der Ausleger stehen oder ob nicht das Judentum eigentlich auch ein berechtigtes Erbe hier beansprucht. Und aber wenn man jetzt die Vorwürfe nimmt, die Juden haben Jesus getötet, und wir haben die anderen Vorwürfe teilweise ja schon angerissen mit dem Finanzwucher, Finanzjudentum, Wucher, Geld, Reichtum, sie töten Kinder, sie vergiften die Brunnen. Diese Vorwürfe transportieren sich natürlich auch ohne christlichen Glauben und Überzeugung. Und so ist das Christentum so etwas wie ein Transmissionsriemen für antijüdische Ressentiments, die es in der Antike schon gibt. Ja, also wir haben ja auch schon antijüdische Erzählungen. Ich erwähne hier nur Manetho oder so, die Exodus-Erzählung schon in eine Anti-Exodus-Erzählung umgedeutet haben. Und die Juden, die Lepra nach Ägypten gebracht haben, werden dann vertrieben. Sie ziehen nicht aus, sondern werden vertrieben. Da haben wir also eine, wie wir neudeutsch sagen, eine antike Erzählung des Othering, die Juden als die ganz anderen. Ja, und das Christentum greift entsprechende Vorwürfe auf. Es kommen eigene theologische Auseinandersetzungen hinzu, und dann reichert sich das Material an über die Geschichte mit mehreren zusätzlichen Vorwürfen. Und hinzu kommt ja auch noch sozusagen die Figur des hermeneutischen Juden, also dass anderen Gruppierungen vorgeworfen wird, das sind jetzt die neuen Juden, sei es theologische Häresien, also die Arianer sind die neuen Juden, weil sie die Gottheit Jesu nicht korrekt festhalten wollen, oder die sogenannten Pelagianer, weil sie zu sehr am Gesetz halten und nicht auf die Gnade Gottes vertrauen. Im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert sind die neuen Juden, und so gibt es immer wieder ein Riesenkonvolut an zusätzlichen Formen des Judenhasses, das sich anreichert, das aber eben nicht implodiert in nichts, wenn man jetzt sozusagen die Christen oder einen christlichen Glauben da im Kernpunkt rausnimmt, sondern das hat so eine Festigkeit erreicht, dass das auch ohne diesen Kern weiterläuft.
Ich möchte allerdings nochmal daran erinnern, dass der Tag des Judentums nicht nur die Aufgabe hat, die vielfältigen Gestalten und Pseudomorphosen des Antisemitismus zu bekämpfen und zweitens die Solidarität mit den heute lebenden Juden zu fördern, sondern eben von Nostra Aetate 4 aus, das ist jetzt für die katholische Tradition, in der evangelischen gibt es analoge Texte, die wurzelhafte Verbindung von Kirche und Israel und damit also gegen die Israel-Vergessenheit der kirchlichen Theologie Akzente zu setzen. Und vielleicht wenden wir nochmal den Blick dahin, was kann eigentlich heute im Sinne dieser Stärkung der Israel-Verbundenheit von Kirche und Theologie gesagt und getan werden?
Danke, jetzt hast du mir schon als Moderator das Wort weggenommen, weil das wäre genau die Frage. Herr Kampling, sein ganzes Leben lang an diesem Thema gearbeitet, sein Forscherleben. Was folgt da quasi theologiedidaktisch draus? Das wäre für mich nämlich auch eine spannende Frage.
Es gibt eine geschichtliche Aufgabe, die ich in diesen 40 Jahren, die ich das mache, auch nachgehe. Nämlich nachzuweisen, dass es keinen Zwang zum Antijudaismus, Antisemitismus gibt. Es gab immer in der Kirche Stimmen, Kardinäle, Bischöfe, Priester, Gläubige, die ganz klar judenfreundliche Positionen hatten. Also das meine ich sehr ernst. Wir haben in der Geschichte Beispiele, die abweichen vom Mainstream. Und es ist die Aufgabe, also nicht nur im Menschensinne jetzt die Opfer zu erinnern, sondern auch diese Christlichen, die oft auch Opfer wurden, weil sie natürlich etwas sagten, was eben in dem Sinne heretisch war. Was den Christenmenschen und insbesondere den Katholiken ansteht, ist endlich aufzuhören, Platzanweiser des Heils und Unheils zu sein. Also was wir in der Krise der jetzigen Kirche brauchen, wäre endlich eine Ekklesiologie, die sich nicht nach außen definiert, das machen genug Kirchen, sondern eine Kirche, die sich daran freut, Kirche zu sein und also dann auch das Heil bei anderen sehen kann.
Da waren jetzt sowohl Anfragen an die evangelische Theologin dabei, als auch an den katholischen Dogmatiker. Wer fängt an? Frau Heil, Sie haben aufgezeigt eben.
Ja, also ich kann das nur unterschreiben, und ich würde jetzt von theologischer Seite noch einfach betonen, dass natürlich keinem Christen genommen werden darf, seinen christlichen Glauben zu bekennen. Ja, aber eben nicht mit dieser daran anknüpfenden Ausgrenzung oder Negation und Abweisung von anderen Überzeugungen. Ja, also den Glauben im positiven Sinne bekennen, aber symbolisch gesprochen ohne Anathematismen. Ja, also wir müssen wegkommen von den Verurteilungen, Ausgrenzungen, Verdammungsurteilen etc., von Andersmeinungen, anderen Meinungen, anderen Überzeugungen. Und das knüpft daran an, Herr Kampling, was Sie sagten, die Juden brauchen in der Hinsicht keine theologische Nachhilfe oder Aufbauhilfe oder wie man das dann salopp nennen könnte. Ja. Und da muss ich noch ein Wort als Kirchenhistorikerin sprechen. Wir müssen einfach, da ist auch die Aufgabe an Themen, die in der Lehre vorkommen sollten. Wir müssen in unseren Lehrveranstaltungen mit den Studierenden auch unsere, ich habe es mal so genannt, christliche Antikulturgeschichte entsprechend thematisieren und kritisch thematisieren und da ein bisschen aufräumen. Ja, also diese Aspekte, die wir schon in 2000 Jahren Kirchengeschichte angesprochen haben, die sind auch zu thematisieren und zu hinterfragen und die Studierenden sind zu sensibilisieren, um entsprechend diesen Ballast nicht weiter zu transportieren, um bei entsprechenden Äußerungen oder Handlungen da sensibel zu sein. Ja, also das ist eine Aufgabe an die Universität, an die Lehrenden, hier entsprechende Aktivitäten zu haben. An der Universität Wien laufen ja auch ein paar Sachen. Es gibt ein Erweiterungskurriculum Antisemitismus bekämpfen zum Beispiel und es gibt andere Lehrveranstaltungen und ich denke, das ist absolut wichtig, hier entsprechend in der Lehre auch aktiv zu sein, weil das ist ja das Wichtige, die nächste Generation zu sensibilisieren und für Differenzierungen, für Aufarbeitung des eigenen, des Schattenerbes zu aktivieren und da mitzumachen. Ja.
Der Dogmatiker
schon. Der Dogmatiker hat jetzt hier keine besondere Kompetenz geltend zu machen. Ich würde nur nochmal an den Tag des Judentums erinnern wollen, der uns eigentlich die Aufgabe ins Stammbuch schreibt, die Verbundenheit zum Judentum auch theologisch ernst zu nehmen und jede Form von wieder aufflackerndem Makionitismus abzuwehren, der das Neue Testament zu Lasten des Alten hochstilisiert oder mit Oppositionen in der Gotteslehre arbeitet, dort der Gott der Rache und der Vergeltung, hier der Gott der Liebe. Das kommt bis in die systematischen Entwürfe der Gegenwart vor, da sensibel zu sein. Und ich würde noch weitergehen. Jesus ist im semantischen Universum Israels groß geworden. Er hat mit den Psalmen Israels beten gelernt. Wir könnten jetzt durch, er ist am achten Tag beschnitten worden und so weiter. Das eben auch in der systematischen Theologie neu oder immer wieder neu präsent zu halten, scheint mir eine ganz wichtige Aufgabe zu sein. Und eine, um an den 7. Oktober jetzt nochmal anzuschließen, delikate Aufgabe ist die Theologie des ungekündigten Bundes mit der Landverheißung zusammenzusehen, ohne in eine theologiepolitische Aufladung, also des konkreten Staates Israel zu sehen. Also wie kann man einerseits den säkularen Staat Israel völkerrechtlich anerkennen und wie kann man gleichzeitig die mit den Bundeszusagen verknüpften Landverheißungsaussagen theologisch deuten, ohne in die Falle einer ja theologiepolitischen Aufladung etwa der Siedlerbewegung zu kommen. Das scheint mir eine wichtige Aufgabe zu sein, die auch von unseren jüdischen Gesprächspartnern, Partnerinnen erwartet wird. Wie verhaltet ihr euch eigentlich zu diesem biblischen Erbe? Sehr delikat, aber das, glaube ich, steht jetzt im jüdisch-christlichen Dialog an. Erste Ansätze gibt's. Das sind Aufgaben.
Das sind Aufgaben. Vielleicht eine ganz kleine letzte Frage, weil das bedrängt ja viele Menschen auch. Wie gehen wir eigentlich mit dem Auftrag um, dass es für uns als Christen eigentlich kein Leid geben sollte, das uns nicht angeht? Das heißt ja auch, dass nicht ein Leiden auf Seiten der palästinensischen Bevölkerung, dass auch dieses Leiden uns als Christen angehen muss. Wie kann uns dieser Spagat gelingen, Solidarität zum Ausdruck zu bringen, ohne dass es uns zerreißt? Jan-Heiner Tück hat das schon mit Papst Franziskus darauf hingewiesen. Er hat das ja in der Diplomatie anfangs unglücklicher als zuletzt, aber er hat diesen Spagat offenbar ja nicht hinbekommen. Es gab Versuche da auch in der Theologie, der Name Metz ist gefallen, das Osloer Abkommen von 93, das wurde etwas stilisiert als Narrativ, das gesagt wurde, dort ist es gelungen, dass Feinde, ehemalige Feinde, einander in die Augen blickten, Hände gegeben haben und gesagt haben, wir gedenken nicht mehr der eigenen, sondern der Leiden des jeweils anderen. Was sind Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, weil wir ja mit einem hohen Ethos beladen sind als Christen, dass es kein Leiden gibt, was uns nicht angeht?
Ich finde den von Johann Baptist Metz geltend gemachten Anstoß des eingedenken fremden Leids hier sehr wohl hilfreich. Also man versteift sich gewissermaßen nicht auf die eigenen Leidensgeschichten, um sie jetzt als Potenzial neuen Widerstandes zu nutzen, sondern man nimmt eine Horizontüberschreitung vor und ist auch bereit, auf der Seite der anderen das Leiden wahrzunehmen. Es hat ja interessanterweise von beiden Seiten solche in den Medien kaum wahrgenommenen Initiativen gegeben. Rabbiner, die gesagt haben, bitte schaut her, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, das ist unendlich schrecklich, was dort passiert. Dämmt die militärischen Aktionen ein und umgekehrt hat es auch Solidaritätsaktionen von der anderen Seite gegeben. Und ich finde, das sind Keimzellen, die einer Pazifizierung dieser völlig aus dem Ruder gelaufenen, alle ratlos stimmenden Situation birken. Und das zu fördern, wäre meines Erachtens ein jüdisch-christlicher Grundauftrag, vielleicht auch ein muslimischer Grundauftrag, denn das steht eigentlich auch vom 7. Oktober her an, den Dialog jüdisch-christlich-muslimisch-trialogisch gewissermaßen zu weiten, mit allen Schwierigkeiten, die das in sich birgt.
Ja, also in Bezug auf das Leid finde ich das natürlich absolut angebracht, das Leiden auf beiden Seiten zu thematisieren und auch zu sehen. Und das Problem ist ja gerade die Einseitigkeit in den Medien oder von den jeweiligen Protagonisten, die nur die Seite der einen Seite sehen und nicht die der anderen Seite sehen wollen. Also das Gegenseitige der anderen Seite zu sehen. Aber es ist ein großer Unterschied, da würde ich gerne differenzieren, gerade auch in Bezug auf, jetzt spreche ich als christliche Theologin, wo wir Christus als das alleinige Opfer und wir sind nicht in der Pflicht, nur durch ein eigenes Opfer in der Nachfolge uns verstehen zu müssen. Und deswegen Leiden ja als ein Mitleiden in Form der Mitmenschlichkeit von dem Leiden der anderen, aber nicht Leiden als eine Art Triumphleiden, ein triumphales Leid als Opfermythos zu kreieren und darüber sich zu definieren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der zu machen ist. Und hier, wenn da zwischen differenziert wird, kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Ein Mitleiden mit dem Leid der anderen, aber nicht ein triumphalistisches Leiden in Form eines Opfermythos zu kreieren und das zu thematisieren in Einseitigkeit.
Ja, vielen Dank in die Runde für diese interessanten Ausführungen zum Thema Antisemitismus. Und ich hoffe, es hat auch bei unseren Hörerinnen und Hörern das ein oder andere Aha-Erlebnis gegeben. Und ich hoffe zugleich, dass Sie uns weiterempfehlen. Diesseits von Eden, der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich. Vielleicht folgen Sie uns oder teilen uns über Social Media und schalten beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.